Hier ist Horst Gungel und er liest aus seiner Jesus-Trilogie, heute aus Band 1, das Kapitel 15, Jesus fasst einen Entschluss. Jesus hatte inzwischen etwas Erfahrung mit der indischen Gesellschaft gesammelt und auch Einblick in das Kastensystem bekommen. Im Kloster der Jains war das unwichtig, denn die Klöster des Mahavira sind wie die des Buddha eine klassenlose Gesellschaft. In Mirpurkas hatten Kasten eine gewisse Rolle gespielt. Die Familie des Jaspal hatte der Kaste der Vaishyas angehört. Jaspal war Bauer. Zur Kaste der Vaishyas gehören neben den Bauern und Grundbesitzer auch Händler und Kaufleute. Da man nur innerhalb der Kaste heirate, war es klar, dass auch Anishas Verlobte ein Vaishya war. Anishas Wunsch, mit Jesus zu ziehen, wäre also nicht nur ein Verstoß gegen die Ordnung, dass die Eltern die Lebensgefährten ihrer Kinder aussuchen, sondern auch gegen die Kastenordnung gewesen. Als Jesus dann zu den Singhs ging, kam er in eine Familie aus der Kaste der Shudras. Das ist die unterste der vier Kasten. Hierin befinden sich nicht nur Handwerker wie Singh, sondern auch Bauern, die kein eigenes Land besitzen, sondern es bei Grundbesitzern, also Vaishyas, gepachtet haben und eben Taglöhner. Hierzu hätte Jesus auch gehört, wenn er Inder gewesen wäre, denn er war Lohnarbeiter bei einem Handwerker. Da er jedoch Ausländer war, gehörte er dieser Kaste nicht an. Nach dem Kastensystem wäre es also nicht nur unzulässig gewesen, Anisha zu ehelichen, sondern auch Brinda, Singhs älteste Tochter. Mit dem Leben in zwei Kasten hatte Jesus inzwischen Erfahrung gesammelt, und zwar den beiden unteren. Die damals noch immer angesehenste Kaste waren die Kshatriyas, was man am besten mit Adel übersetzen könnte. Solche Familien gab es damals in Mirpurkas nicht. Die Kshatriyas sind die Kaste, aus der der Buddha stammte und auch Mahavira. Meist werden die Kshatriyas als Kriegerkaste übersetzt. Angemessener wäre allerdings die Übersetzung Ritter. Denn im Mittelalter waren das die Ritter, einmal von den Söldnern abgesehen, die im indischen Kastenrecht als Tagelöhner und damit Shudras im Sold eines Kshatriyas tätig waren. Zu den Kshatriyas, zu dem Adel, gehörten aber keineswegs nur Krieger, sondern alle, die mit dem Staatswesen zu tun hatten, also auch Beamte und Politiker. Man könnte die Kshatriyas also mit Fug und Recht als Adel oder politische Kaste übersetzen. In der damaligen Kastenhierarchie unter den Kshatriyas, aber über den anderen beiden Kasten angesiedelt, waren die Brahmanen, die als die religiöse Elite galten. Das war eine Kaste, aus der die Priester stammten. Denn nur Brahmanen durften im Hinduismus religiöse Rituale ausführen und die vedischen Schriften auslegen. Gegen dieses Priestermonopol hatte sich um 600 vor Christus eine Protestbewegung religiöser Aussteiger gebildet, die für sich in Anspruch nahmen, eigene religiöse Erfahrungen zu machen und weiterzugeben. Die beiden bekanntesten Vertreter dieser Bewegung sind der Buddha und Mahavira. In ihrem Selbstverständnis standen die Brahmanen höher als die anderen Kasten. Aber es war nicht so, dass der Beruf, den man ausübte, die Kaste definierte, zu der man gehörte. Vielmehr war es umgekehrt. Die Kaste definierte, welchen Beruf man ausüben durfte. Das alles galt als von den Göttern gewollt und in den Veden, in heiligen Schriften der Hindus, niedergelegt. Mit Klöstern des Buddha und von Mahavira hatte Jesus inzwischen seine Erfahrung gemacht. Das buddhistische Kloster musste er verlassen, weil er in grober Weise die Sprachvorsätze verletzt hatte. Das Jain-Kloster hatte er verlassen, weil er eine Gewaltlosigkeit, die bis zur Selbstvernichtung ging, für unvertretbar hielt. Wenn er also weiter in die religiösen Geheimnisse Indiens eindringen wollte, musste er sich wohl über übel an die Brahmanen wenden. Er nahm sich daher vor, auf seiner Wanderung nach Osten vorwiegend Begegnungen mit diesen zu suchen. Ihm war völlig klar, dass er es dabei mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun hatte, ähnlich wie es bei den Rabbinern war. Die meisten würden stumpfsinnig nach der »Es steht aber geschrieben« Methode verfahren. Es wird aber, so sagt er sich, solche Leute wie Primus, Secundus oder Tertius auch unter den Brahmanen geben. Über die würde er dann an die wirklich Weisen kommen, so hoffte er. Auf diese Weise verdichteten sich allmählich die Informationen, dass er Heiler, Dämonenaustreiber und Yogis mit sehr hohen Erreichungen, einige davon galten als Götter, am ehesten im Gangestal, im Osten von Bharat Ganarajiya würde treffen können. Wir verzichten daher auf Einzelheiten seiner Reise zum Ganges und sehen uns gleich an, was dort geschah. Er kam im Winter dort an, was aber nur hieß, dass die Tage kürzer waren. Die Temperaturen liegen dort im Winter bei den gleichen Werten wie in Deutschland im Sommer. Inzwischen war Jesus 16 Jahre alt, was übrigens in Bharat Ganarajiya für das beste Alter eines Menschen gehalten wurde. Man ist bereits erwachsen, aber noch immer in der Blüte der Jugend. Bei seinen Unterhaltungen mit Brahmanen hatte er von ganz erstaunlichen Möglichkeiten über die vollkommene Beherrschung bestimmter Meditationstechniken gehört und welche Gurus in welcher Stadt diese unterrichteten. Eigentlich war er wegen der Lehre des Erwachten nach Bharat Ganarajiya gekommen. Inzwischen wusste er, dass es mindestens zwei solche Religionsstifter gab, den Buddha, der augenscheinlich derjenige war, dessen Lehre er bei Dimitros in Antioch ansatzweise kennenlernen konnte, und den Furtbereiter Mahavira, dem die Jains folgten, eine Lehre, die Jesus nach seinen Erfahrungen als zu radikal ablehnte. Nach allem, was er von den Brahmanen gehört hatte, gab es aber wohl mehr erstaunliche paranormalen Fähigkeiten bei den Gurus der Hindus. Da Jesus als unabdingbar ansah, die Menschen in Palästina mit Wundern, Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen zu beeindrucken, wenn er sie auch mit seiner Ethik und gemahnenden Worten erreichen wollte, stand jetzt also die Suche nach diesen Gurus und Fakiren auf seiner Agenda. Insbesondere zwei Gurus wollte Jesus unbedingt aufsuchen, nämlich Maharadesh in Benares und Amayadu in Rajagriha, wobei Maharadesh als der ausgezeichnete Meditationslehrer galt, während Amayadu der größte aller lebenden Wundertäter war. Einer der Brahmanen, mit denen Jesus auf seiner letzten großen Wanderung gesprochen hatte, war selbst eine Zeit lang Schüler Amayadus gewesen. Er hatte es jedoch längst nicht so weit gebracht, wie er hofft. Amayadu hatte ihm gesagt, das läge daran, dass seine meditative Praxis nicht stabil genug sei, weil er nicht mit den Arupa-Jhanas vertraut sei. Was das genau war, konnte er allerdings Jesus nicht erklären. Daher hatte sich Jesus entschieden, zunächst Maharadisch aufzusuchen, also nach Benares zu gehen, um die tiefsten Tiefen der Meditationstechnik zu erreichen. In Benares, dieser am Ganges gelegenen Stadt, kam Jesus im Winter bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von etwa 30 Grad Celsius an. Und er war wie benommen. Eine solche Stadt hatte er noch nicht gesehen. Hatte er schon Antioch als ungeheuer beeindruckend und gleichzeitig wahnsinnig bedrückend erlebt, so galt das für Benares erst recht. Das lag allerdings nicht an der Größe der Stadt. Benares war damals bei weitem nicht so groß wie Antioch, sondern an seiner exotischen Ausstrahlung. Es gab dort mehrere Märkte, unter anderem einen Blumenmarkt, auf dem man frisch geflochtene Blütengirlanden und allerlei mehr kaufen konnte. Manche Frauen trugen diese Blütenkränze im Haar, manche Männer in weißen Roben um den Hals, Knaben spielten mit Trommeln, die aus Kokosnussschalen, oder mit solchen, die aus einer Tierhaut gefertigt waren. Auf dem Kochmarkt gab es hunderte verschiedener Gewürze und Gewürzmischungen sowie Aufstriche, die aus allerlei Obst und gewürzten Gemüsen bestanden. Kritische Hausfrauen oder Zwischenhändler, die die Ware an Ort und Stelle weiter zu verkaufen gedachten, kosteten davon. Dazwischen krochen teilweise verstümmelte Bettler herum. Welch ein asiatisch-exotisches Chaos! Bald waren diese widersprüchlichen Eindrücke für Jesus zu viel. Er wollte zum Ganges, zum heiligen Fluss, um zur Ruhe zu kommen. Dort angekommen stellt er fest, dass auch dies keineswegs ein ruhiger, besinnlicher Ort war, wie es von Flüssen in den Gebirgen Asiens, aber auch vom Jordan, dem Euphrat und Tigris her kannte. Hier aber tummelten sich merkwürdige Gestalten, halbnackte Männer, bunt bemalt, teilweise mit Spießen in der Haut, die laut unterschiedliche Lehren predigten. Manche saßen auch inmitten des Trubels in Meditation versenkt. Einige tranken vom sichtlich verschmutzten Flusswasser und sandten dann Gesten der Dankbarkeit himmelwärts. Etwas abseits davon, aber direkt am Fluss, standen einige Tempel. Daneben war ein erhöhter Platz direkt am Fluss, auf dem Feuer brannten. Das war merkwürdig, so etwas kannte Jesus noch nicht. Als er die Stufen auf dem Weg dorthin emporging, schob ihn jemand zur Seite, um Platz zu machen. Er schaute sich um und sah vier Träger, die einen männlichen Leichnam, der mit Blumen geschmückt war, die Treppe hochtrugen. Jesus ging sichtlich verstört einen Schritt zur Seite. Er hatte jetzt eine Vermutung, was dort oben geschah. Dann begab er sich auf den erhöhten Platz. Dort stieg an zwei Stellen Rauch auf. An einer war nur noch eine rauchende, glimmende Asche zu sehen. An einem zweiten brannte Holz und etwas Undefinierbares darin. Daneben stand ein Brahmane und rezitierte irgendwelche Texte. Der Leichnam, wegen dem Jesus zur Seite gehen musste, wurde jetzt von sechs Männern gemeinsam auf einen Holzstapel gelegt. So viele Männer waren nötig, denn der Verstorbene war deutlich übergewichtig. Es schien sich um eine wichtige Person zu handeln, denn gleich drei Brahmanen segneten den Leichnam ein. Etliche Menschen waren mit dieser Trauerprozession gekommen. Sie trugen auf der Stirn das Kastenzeichen der Brahmanenkaste. Während zwei der Brahmanen mit ihrer Litanei begannen, reichte der dritte einem jungen Mann eine Fackel. Dann goss dieser Brahmane eine Flüssigkeit über das Holz. Jesus vermutete, dass es sich um Öl handelte. Der junge Mann zündelte den Holzstapel an, die Flammen zündelten empor, ergriffen das Gewand der Leiche, wo dieses mit Öl durchtränkt war. Dann fing das lange Haar des Toten Feuer. Bald brannte der ganze Körper lichterloh. Der Geruch von gebratenem Fleisch lag in der Luft. Das Fett des Mannes begann zu schmelzen und das Feuer weiter anzufachen. Gespannt schaute die Trauergemeinde diesem grausigen Schauspiel zu. Jesus drehte sich zur Seite. Er ging jetzt innerlich tief aufgewühlt in den Tempel. Dieser war reichhaltig geschmückt und mit vielen Bildern und unzähligen Götzenfiguren ausgestattet. Eine dieser Figuren war ein Mensch mit einem Elefantenkopf. Aber es gab auch andere Wesen, halb Mensch, halb Tier. All das war Jesus ziemlich rätselhaft. Es schien aber eine religiöse Bedeutung zu haben. Viele der abgebildeten Frauenfiguren hatten einen nackten Oberkörper. Einige waren ganz nackt. Auch Männerfiguren mit erigierten Penissen waren zu sehen und Paare in geschlechtlicher Vereinigung. Offensichtlich gab es in der hinduistischen Religion Fruchtbarkeitskulte, etwas, das er aus seiner Heimat nicht kannte. Jesus setzte sich nieder, um diese vielen fremdartigen Eindrücke zu verarbeiten. Allmählich geriet er in eine meditative Ruhe, während sich in seinem peripheren Gewahrsein merkwürdige, fremdartige Rituale vollzogen. Dann erschien plötzlich ein Mann, der nur mit einem weißen Tuch an seinen Hüften bekleidet war, vor Jesus inneren Auge. Er kam näher. Der Mann hatte langes, schwarzes Haar, das zu zwei Zöpfen geflochten war. Auf seiner linken Wange befand sich eine alte, schlecht verheilte Narbe. Um den Hals trug er eine Kette. Es war ein Lederriemen mit großen Tierzähnen, darunter die Reißzähne eines mächtigen Tigers. Diese Zähne waren 8 Zentimeter lang. Die Gestalt, die Jesus in seiner Meditation sah, sprach nur das Wort: Komm! Dann wandte sie sich um und ging. Jesus öffnete die Augen. Er war ziemlich verstört, wusste nicht, was das zu bedeuten habe. Etwas unschlüssig ging er zur Tür des Tempels. Dort kam ihm ein Brahmane entgegen. Und Jesus hörte, wie er selbst diesen Mann ansprach: Ehrwürdiger Brahmane, könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich den ehrwürdigen Maharadisch finden kann? Und zu Jesu Erstaunen schien der Angesprochene nur auf diese Frage gewartet zu haben, denn er sprach druckreif wie ein Automat: Junger Mann, ihr verlasst den Tempel und folgt dem Gangesfluss abwärts. Nach dem Stadttor geht es 2 Meilen weiter. Links von euch seht ihr dann einen Treibaum. Darunter sitzt Ganesh, den ihr heute schon kennengelernt habt. Daneben beginnt der Pfad, dem folgt ihr. So sprach der Fremde und ging weiter. Jesus hat nicht einmal Zeit, sich zu bedanken. Dann fiel ihm ein, dass er nicht wusste, wer dieser Ganesh war. Er drehte sich um und wollte den Brahmanen fragen. Der aber schien wie vom Erdboden verschluckt. Jesus wurde schwindlig. Er setzte sich auf die Stufen des Tempels und schlief sofort ein. Als er aufwachte, dämmerte es bereits. So machte er sich auf den Weg. Anfangs roch es noch immer nach gebratenem Menschenfleisch. Aber dann, auf der Straße, wurde dieser Geruch allmählich von anderen überlagert. Es roch nach Blumen, gekochten Essen, allerlei Gewürzen, verschiedensten Sorten Weihrauch und immer wieder nach Schweiß, Urin, Kot, stinkenden Tieren und parfümierten Frauen. Er ging bis zum Stadttor, das bereits geschlossen war. Jesus suchte sich einen ruhigen Platz, wo er sich hinlegte und zusammengerollt wie ein Hund einschlief. Am frühen Morgen waren es diesmal nicht krähende Hähne, die ihn aufweckten, sondern der morgendliche Anstieg des Lärmpegels einer großen Stadt. Er sah einige zerlumpte Gestalten vor einer Bäckerei stehen und vermutete, wie sich herausstellte, zu Recht, dass in dieser Bäckerei alte, unverkäufliche Backwaren an die Armen verteilt wurden. Es gelang ihm, ein großes Stück Brot zu ergattern. Als er sich gerade umwenden wollte, sah er einen auf dem Boden liegenden Mann, dem ein Bein und eine Hand fehlten und der sich vergeblich bemühte, auch etwas von den Backwaren zu bekommen. Jesus riss ein kleines Stück vom Brot, das er ergattert hatte, ab, behielt dieses und gab den größeren Rest dem Erbarmungswürdigen. Dann half er ihm noch, an einen sicheren Platz zu kommen. Nunmehr wurde das Stadttor geöffnet. Jesus verließ das stressige Benares. Während der ersten Meile verschwanden der Lärm und die Gerüche dieses olfaktorischen Phänomens Benares. Und in das Herz Jesu kehrten allmählich wieder Ruhe und Frieden ein. Er war noch keine Stunde unterwegs, da sah er in einiger Entfernung drei große Bäume, die wie aus einer Wurzel emporzuragen schienen. Das könnte der Brahmane mit dem Begriff Dreibaum gemeint haben. Aber was zum Teufel soll denn das für ein Ganesh sein, der darunter sitzen und den ich schon kennengelernt haben soll? Da sitzt doch kein Mensch, dachte Jesus. Als er sich dem Dreibaum näherte, sah er darunter in einer Art aus Lehm und Stein gefertigten weißen Puppenhaus die Figur einer menschlichen Gestalt mit einem Elefantenkopf. »Das muss Ganesh sein, den habe ich gestern im Tempel gesehen«, durchfuhr es Jesus, der jetzt auch den Fußweg sah, der von hier aus durch den Hain führte. Nach nicht einmal einer halben Meile fühlte sich Jesus plötzlich beobachtet. Er blieb stehen und sah sich um. Tatsächlich, da saß ein Mann mit geschlossenen Augen. Er war nur mit einem Lendentuch bekleidet und hatte zwei schwarze Zöpfe. Auf seiner linken Wange klaffte die Narbe einer schlecht verheilten Wunde. Um den Hals trug er einen Lederriemen, an dem große Tierzähne und Reißzähne eines mächtigen Tigers hingen. Ohne die Augen zu öffnen, sprach dieser: »Da bist du ja endlich, Jesus. Ich habe dir doch schon gestern gesagt, dass du kommen sollst.« Dann öffnete er die Augen. Das konnte Jesus allerdings nicht mehr sehen, denn er hatte sich schon in einer vollen Prostration, einer vollen Niederwerfung, dem Heiligen zu Füßen geworfen. Nach ein oder zwei Minuten, in denen Jesus so verharrte, sprach Maharedisch: »Steh auf, Jesus von Nazareth!« Jesus erhob sich und stand mit gesenktem Haupt. »Dieser Meister muss über magische Fähigkeiten verfügen«, dachte er, und er sagte: »Danke, großer Meister, ich habe von euch gehört und bin aus Palästina in der Provinz Syrien des Römischen Reiches nach Bharat Ganarajiya gekommen, um in allen Künsten der Meditation unterrichtet zu werden. Ich war kurzzeitig Novize bei den Theravadins und den Jains. Nachdem ich von euch hörte, bin ich unverzüglich hierher gekommen. Ich möchte die Praktiken erlernen, die ihr mir zu vermitteln bereit seid, um sie in meine Heimat zu bringen.« Der Guru fragte Jesus alsdann nach seiner bisherigen Meditationspraxis. Jesus war seiner Erklärung zufolge auch mit den 5 Gruppen von Meditationshindernissen und den gängigen Strategien, diese Meditation zu bekämpfen, vertraut. Er berichtete auch, dass er die erste meditative Vertiefung, das erste Dhyana erreicht hatte. »Wie häufig meditierst du?«, fragte der Guru. Jesus antwortete, »während meiner Wanderung mindestens einmal täglich, mitunter zweimal.« »Gut, Jesus, das werden wir in den nächsten Monaten deutlich intensivieren. Wir werden gleich in unseren Ashram gehen. Ich habe dort genau 108 Schüler, von denen ich heute einen entlassen werde. Ich habe immer genau 108 Schüler. Wann immer ein neuer hinzukommt, entlasse ich einen. Manchmal einen, der weggehen möchte, manchmal einen, der nicht diszipliniert genug geübt hat. Du wirst für 7 Tage einer meiner bevorzugten Schüler sein. Das heißt, du wirst einmal am Tag zum Gespräch bei mir erscheinen. Danach werde ich den Gesprächsrhythmus neu festsetzen. 7 Schüler spreche ich täglich, 49 Schüler einmal wöchentlich, die anderen einmal monatlich. Folge mir jetzt.« Darauf wandte sich der Guru um und ging den schmalen Pfad weiter, bis sie an eine große Lichtung kamen. Hier befanden sich etwa 20 Hütten. Auf der Lichtung standen manche der Schüler Maharadas. Andere saßen in kleinen Gruppen und unterhielten sich. Links befand sich eine lange Tafel, an deren einem Ende leeres Geschirr stand, auf der anderen Seite eine große Zahl von sauberen Essnäpfen, vermutlich eine pro Person. »Derzeit ist gerade Gesprächszeit«, erläuterte der Guru. »Die dauert etwa eine Stunde, in der sich die Schüler miteinander unterhalten können. Wenn der nächste Gong ertönt, beginnt die Meditation. Nach dem darauffolgenden Gong beginnt die Arbeitsphase. Du bist für diesen Monat zum Latrinendienst eingeteilt. Du gehst dann nach hinten zu diesen Büschen. Der zuständige Dienstleister sagt dir, was du zu tun hast. Danach ist Essenszeit. Du wirst merken, dass es einen genauen Tagesablauf gibt. Passe dich einfach an. Du gehörst zu den Leuten, die vormittags zum Gespräch zu mir kommen. Bist also morgen das erste Mal dran. Wenn niemand da hinten an den beiden Saalbäumen steht, gehst du dorthin. Alles andere ergibt sich.« Daraufhin drehte sich der Guru um und ging zu einer Gruppe von 3 Leuten. Er sagte etwas zu einem der Männer, einem etwa 30-Jährigen. Dann stand dieser auf, verbeugte sich vor dem Guru und ging weg. Als er Jesus erblickte, ging er auf ihn zu. Jesus sah, dass er bitterlich weinte. Der Weinende ging an ihm vorbei und zischte: »Das habe ich alles dir zu verdanken, dir Kerl aus dem Abendland!« Jesus sah ihm nach. Der Unglückliche verließ den Ashram auf dem Weg, auf dem Jesus ihn betreten hatte. Jesus verstand: Dieser musste gehen, weil ich aufgenommen wurde. Denn Maharadesh hat immer genau 108 Schüler. Aber dieser Mann irrt sich. Er muss nicht gehen, weil ich kam, sondern weil er am nachlässigsten war. Vielleicht auch, weil er die Gehässigkeit in sich noch nicht besiegt hat. Dass man daran erkennt, dass er in mir, einem Ausländer, eine Bedrohung sieht. Möge er dieses verstehen und an seinen Emotionen arbeiten. Dann sah sich Jesus noch etwas um und wurde von einem anderen angesprochen. Sie wechselten ein paar Worte, dann erklang der Gong. Jeder suchte sich einen Platz, an dem er glaubte, gut meditieren zu können, und setzte sich. Jesus tat es den anderen gleich. Da er noch keine Anweisung seitens des Meisters bekommen hatte, übte er die Metta Bhavana. In der ersten Phase für sich selbst, dann für den Guru, anschließend für den Schüler, mit dem er kurz gesprochen, und schließlich für den, der ihn beschimpft hatte. Ein Gong später begann die Arbeitsphase. Jesus begab sich zu den Latrinen. Dort waren etwa 10 Männer. Der Dienstleiter trat auf Jesus zu. »Willkommen beim Latrinentrupp. Ich bin Amalt, der Dienstleiter. Wann immer du diesem Trupp zugeteilt bist, das ändert sich monatlich, hast du während der Arbeitszeit auf mich zu hören. Heute wirst du zusammen mit mir Wasser auffüllen. Neben jedem der 10 Latrinenplätze steht ein Eimer mit Wasser für die Reinigung. Heute ist es deine Aufgabe, die Eimer dort unten am Bach aufzufüllen. Sollten Eimer verunreinigt sein, so säuberst du sie am Bach. Wenn du damit fertig bist, kommst du zu mir und hilfst mir dabei, große Blätter für die Gesäßreinigung zu holen und bereitzulegen. Wenn wieder der Gong ertönt, gehst du zum Bach und wäschst dir gründlich die Hände. Anschließend geht's nämlich zur Tafel zum Essen fassen.« Jesus nickte und machte sich an die Arbeit. Nach dem nächsten Gong wusch er sich, wie geheißen, die Hände und ging zur Tafel, die inzwischen reichlich gedeckt war. Er stellte sich auf der Seite an, wo die Näpfe standen. Als er einen hatte, bediente er sich an dem reichhaltigen Buffet. Eine solche Auswahl an Nahrungsmitteln hatte er zum letzten Mal bei einer Feier in Nazareth gesehen. Es wurde ihm jetzt auch deutlich, warum er aufgefordert wurde, sich nach dem Latrinendienst gründlich die Hände zu waschen. Denn man bediente sich aus den Schüsseln mit den Händen. Besteck gab es damals nicht. Er sah aber, dass einige der Schüler einen Holzlöffel bei sich trugen. Den hatten sie wohl mitgebracht oder sich hier geschnitzt, um ihr Essen nicht mit den Fingern vom Napf zum Mund zu führen. Als Jesus sich fertig bedient hatte, setzte er sich abseits nieder und verspeiste sein Mahl im Schweigen, wie alle anderen auch. Jetzt war schließlich nicht die Gesprächsstunde. Als wieder ein Gong ertönte, brachte Jesus seinen Napf, wie die anderen auch, ans Ende der Tafel, wo er ihn auf einen Stapel legte. Dann gab ihm Amal ein Zeichen, dass er mitkommen sollte. Schweigend gingen die beiden an den Latrinen vorbei ins Wäldchen. Dort sagte Amal: »Nach dem Essen haben wir 2 Stunden Freizeit. Man kann sich hinlegen und ein Mittagsschläfchen machen und auch spazieren gehen. Außerhalb des Aschrams ist es auch erlaubt, sich zu unterhalten. Da stört man die anderen nicht. Weil du neu bist, dachte ich mir, ich nehme dich mal mit, vielleicht hast du noch Fragen.« Jesus freute sich. »Das ist sehr aufmerksam von dir, Amal. Ich habe in der Tat noch einige Fragen. Vielleicht kannst du mir sagen, was mich hier noch alles erwartet und was mich besonders interessiert, woher kam das tolle Essen?« Amal lachte. »Ja, das mit dem Essen ist schon großartig. Wir müssen uns darum überhaupt nicht kümmern. Es gibt in Benares einige sehr reiche Vaishya-Familien. Die haben sich untereinander abgesprochen, diesen Ashram zu unterstützen. Sie wechseln sich täglich ab, darin uns zu versorgen. Vormittags, während der Arbeitsphase, bringen sie die Nahrungsmittel und bauen sie auf. Dann nehmen sie auch die leeren Gefäße vom Vortag mit. Dafür steht diesen Familienclans insgesamt 10 Studienplätze bei uns zu. Meist entsendet jeweils eine dieser Vaishya-Familien einen jungen Mann aus ihrer Mitte für ein Jahr hierher. Dann geht er wieder und ein anderer kommt. Allerdings wird von denen keiner rausgeworfen, wenn die 108 Plätze besetzt sind.« Amal lachte verschmitzt. »Was das übrige Programm angeht, ist der Tagesablauf immer derselbe. Nach der Freizeit wird Yoga praktiziert, also Leibesübungen. Danach kommen 2 Stunden freie Praxis. Danach kann man entweder weiter Yoga machen oder meditieren. Dann ist 1 Stunde frei. Wenn man will, kann man sich nochmal an der Tafel bedienen. Hinterher ist Versammlung. Wie die abläuft, hängt ganz von unserem Guru ab. Danach ist Nachtruhe. Wer will, kann sich natürlich auch in der Nacht hinsetzen, meditieren oder Yoga machen, wenn er nicht schlafen kann. Morgens gibt es wieder einen Gong, dann hat man eine Stunde Zeit für die Körperpflege und anschließend zweimal eine Stunde Meditation mit einer kurzen Pause dazwischen. Morgens und in dieser Zeit sind die Latrinen am gefragtesten, schmunzelte Amal. Frauen gibt es hier keine, wie ich sehe, stellte Jesus fest. Amal schüttelte den Kopf. Das gäbe nur Probleme. Bei uns gilt die Regel des Brahmacharya. Brahmacharya heißt Leben wie ein Brahma. Die Götter der Brahma-Welt sind androgyn. Wenn wir Brahmacharya üben, also während unseres gesamten Lebens in Ashram, enthalten wir uns aller geschlechtlichen Aktivitäten im Handeln, im Reden und in Gedanken. Dies stärkt die yogischen Fähigkeiten. Dann fragte Amal Jesus nach seiner Herkunft. Dieser erläuterte sie. Selbstverständlich waren die beiden, wie auch alle anderen, rechtzeitig zum Yoga wieder da. Yoga wurde in 3 Klassen unterrichtet. Jesus kam in die Anfängerklasse, die von Jerin geleitet wurde. Es wurden dort einfache Asanas geübt, vor allem aus der Gruppe der 3x-Übungen. Jesus sann über den Sinn dieser Übungen nach. Er sagte sich, dieser müsse wohl darin bestehen, den Körper ebenso zu beherrschen wie den Geist, was für ihn durchaus Sinn machte. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. So hieß es im Römischen Reich. Da Jesus feststellte, dass er sich verglichen mit den anderen noch recht schwer mit dem Yoga tat, verwendete Jesus an diesem Tag auch noch den größten Teil der freien Praxiszeit dazu, die Yoga-Übungen zu vertiefen. Wobei Jerin immer mal Jesu Körperhaltung leicht korrigierte. Besonders interessant fand Jesus dann das Abendprogramm, das von Maharaj selbst geleitet wurde. Es ging heute um das Thema Mara. Mara, so hörte Jesus, sei ein schrecklicher Dämon, dessen Name Mord oder Tod bedeutet. Er sei das, was unsere spirituellen Bemühungen töten wolle. Mara sei sogar das, was unserer spirituellen Praxis ein Ende bereite. So würde Mara auch als Yama auftreten. Es gäbe erstens den Yama des Todes, dem Tod gelänge es, alle spirituellen Erreichungen, die wir in diesem Leben hatten, ein Ende zu bereiten. Man müsse dann im nächsten Leben wieder bei Null anfangen. Zweitens gäbe es den inneren Yama der störenden Emotionen, die unsere karmische Hinterlassenschaft aktivieren und uns so in eine neue Wiedergeburt treiben. Dann gäbe es drittens den geheimen Yama, der uns daran glauben lässt, konzeptionelle Erscheinungen für wahre Existenzen zu halten. Der Mara der störenden Emotionen und Geisteshaltungen könne einen total verwirren. Einen solchen von Mara der störenden Emotionen besessen, wollte er heute vorführen. Ein Gong ertönte. Maharaja verschwand in der nächstgelegenen Hütte. Statt ihm brachten jetzt 4 kräftige Männer einen gefesselten Jüngling auf den Platz. Dieser tobte und schrie heraus, dass dieser Platz und alle hier Praktizierenden verflucht seien. Sie würden alle für 1 Million Leben in einer Hölle wiedergeboren. Auch versuchte der Besessene, einen übel riechenden Schleim auf die Zuhörer zu spucken. Er war augenscheinlich völlig verrückt, eben ein Besessener. Jetzt erschien Maharaj wieder und fragte: Wer ist der Vater dieses Unglücklichen? Ich, sagte einer der Männer, die den Gefesselten mit Stricken festhielten. Seit wann geht das so, Vater des Tobsüchtigen? Der antwortete, seit mehr als einem Monat ist es ständig so. Früher trat es nur vereinzelt auf, alle paar Monate, für eine Stunde oder so. Wir wissen inzwischen weder ein noch aus. Sollen wir ihn verstoßen? Sollen wir ihn in einen Irrenturm werfen lassen oder was? Aber er ist doch mein Sohn. War es jedenfalls einmal, sagte der Vater kleinlaut, während der Sohn ihn verfluchte und schwor, ihn dem Jammer des Todes zu übergeben, der ihn auf grausame Weise malträtieren würde. Maharadesh ging jetzt langsam auf den Tobsüchtigen zu und schrie ihn an. »Sieh mir in die Augen, Mara!« Wie von Geisterhand bewegte sich der Kopf des Tobsüchtigen in Richtung des Gurus. Obwohl sich der irre Kerl dagegen wehrte, wurden seine Augen auf magische Weise gezwungen, Maharadesh anzusehen, der jetzt den Tobsüchtigen fixierend laut und vernehmlich sprach. »Ich bin Shiva, der Gott der Zerstörung. Mit diesem Finger«, er erhob den Zeigefinger seiner rechten Hand, »werde ich dir ins dritte Auge bohren und Mara für alle Zeiten aus diesem Körper verbannen.« Der Tobsüchtige schrie, versuchte sich loszureißen, konnte doch den Blick nicht von Maharadesh und dessen Zeigefinger abwenden. Immer näher kam dessen Finger dem Wahnsinnigen. Dann berührte der Finger ihn zwischen den Augenbrauen. Es erscholl ein gewaltiger Donner. Der Finger schien mühelos durch die Stirn in den Unglücklichen einzudringen, der jetzt erzitterte. Als Maharadesh seinen Finger zurückzog, sank der eben noch tobzüchtige Mann wie tot zusammen. »Löst seine Fesseln«, ordnete Maharadesh an. Die vier Männer taten, wie ihm geheißen. »Steh auf, mein Freund«, sagte der Guru jetzt zu dem häufigen Elend. Plötzlich kam wieder Leben in den am Boot liegenden. Er kroch auf den Knien zum Meister, küsste ihm die Füße, kroch wieder ein Stück zurück und stand auf. Es war eine kläglich stehmütige Haltung, die er einnahm, als er zu seinem Vater ging. »Bitte, bitte, lieber Vater, lass uns heimgehen. Ich schäme mich so.« Jetzt ging ein ungläubiges Raunen durch die Reihen. Jesus aber sagte sich, »Das ist ungeheuerlich. Wenn ich das könnte und mit dieser Kraft nach Palästina zurückginge, würde man mich für den Sohn Gottes halten. Die Menschen würden mir glauben, was ich verkünde.« Jesus hatte einen Entschluss gefasst. Ende dieses Kapitels.